Lasst uns unsere Bibel aufschlagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 12 bis 19. Hier heißt es: Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Bis hierher. Nun, die Auferstehung der Toten, sowie die Auferstehung Jesu Christi, ist eine der absolut wichtigsten Lehren des christlichen Glaubens und auch eine der meist angegriffensten. Rationalisten und Materialisten, liberale Theologen und andere Kritiker des Christentums sehen in ihr einen Mythos, eine Legende oder ein Märchen. Ähnlich wie andere zentrale Lehren des Christentums, wie zum Beispiel die Jungfrauengeburt oder die zahlreichen Wunder und Heilungen, von denen die Bibel berichtet, ist die Auferstehung eine der Lehren, die in der heutigen Zeit belächelt, angegriffen und abgelehnt wird. Obwohl man heute bereit ist, an die Heilungskraft von Steinen oder anderem Hokuspokus zu glauben, scheint es für viele eine unmögliche Sache, dass Gott seinen Sohn und Menschen allgemein von den Toten auferwecken kann. Und leider hält dieser Trend auch in die Christenheit Einzug und viele liberal gesinnte Theologen nehmen die Lehre der Auferstehung heute nicht mehr ernst. Jesus ist in unseren Herzen auferstanden, so wie ich das neulich in einer Predigt einer lutherischen Gemeinde gelesen habe. Oder es ist einfach ein sprachlich-soziales Symbol, gemäß den Anhängern der Entmythologisierung der Bibel. Nun, Paulus und die anderen Apostel nehmen da eine ganz andere Position ein, und das werden wir heute noch sehen. Aber mit unserem heutigen Text möchte ich die Auferstehungsfrage einmal von der negativen Seite her betrachten. Damit meine ich die Frage, was wäre, wenn Tote tatsächlich nicht auferstehen würden? Und vielleicht sind ja auch einige unter uns, die sich manchmal vielleicht schon die Frage gestellt haben, warum denn diese Auferstehung eine solch wichtige Lehre des Christentums ist, eine solch wichtige Frage ist für die Christen, für uns. Ist das wirklich so wichtig? Die Antwort ist natürlich ja. Denn die gesamte Lehre, das gesamte Fundament des Evangeliums, der guten Nachricht, unsere Rettung, die Wahrheit der Schrift und die Vergebung unserer Sünden stehen oder fallen mit dieser Tatsache. Wenn Tote nicht auferstehen, dann gibt es kein Evangelium, keinen Glauben, einfach nichts. Auch die Gemeinde in Korinth war von weltlichen Einflüssen, kulturellen Ideologien und Anpassung gekennzeichnet. Und deshalb kamen womöglich auch einige von ihnen auf die Idee, die Auferstehung anzuzweifeln. Aber lasst mich euch zunächst einmal ein paar wichtige Eckdaten über den 1. Korintherbrief geben, weil dann werden wir nämlich besser verstehen, wie und warum es zu diesem Textabschnitt hier in Kapitel 15 in den Versen 12 bis 19 kam. Das ist mittendrin hier irgendwo in einer größeren Argumentation. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was waren die Hintergründe in Korinth, in dieser Kirche, in dieser Gemeinde in Korinth, wie kam es dazu? Das Hauptthema des ersten Korintherbriefes ist Korrektur. Es ist eine Korrektur, oder man kann sagen, eine Zurechtweisung, eine Zuchtmaßnahme für eine unordentliche Gemeinde. Die Gemeinde in Korinth, welche auf Paulus' zweiter Missionsreise gegründet wurde, ließ die Einflüsse und Werte der verdorbenen korinthischen Kultur in die Gemeinde eindringen. Sie waren über kurz oder lang von Weltlichkeit, von Weltförmigkeit geprägt und weigerten sich, ihr altes Leben im Heidentum hinter sich zu lassen. Und Paulus wurde dies offenbar bekannt und er schrieb einen ersten Brief an sie, den man heute allgemein als den verlorenen Brief bezeichnet. Jetzt müssen wir ein bisschen gut aufpassen. Das ist nicht der erste Korintherbrief. Das können wir aber anhand des ersten Korintherbriefes schlussfolgern, anhand von verschiedenen Bemerkungen, die wir finden innerhalb des ersten Korintherbriefes. Und in diesem ersten Brief ermahnte Paulus bereits ihre Unmoral und er enthielt womöglich auch schon viele andere Korrekturen. Als Reaktion auf diesen Brief schrieben die Korinther ihrerseits einen Brief zurück mit Fragen über Dinge, die ihnen unklar waren, wie zum Beispiel über Ehe und Ehelosigkeit. Dieser Brief wurde ihm wahrscheinlich von seinen Mitarbeitern überbracht, die ihn in Ephesus besuchten, wo er sich zu der Zeit aufhielt. Aber zusätzlich wurde ihm noch eine andere Sache bekannt, wörtlich durch die Leute der Chloe in Kapitel 1, Vers 11 wurde ihm übermittelt, dass es noch viel schwerwiegendere Probleme gab, als es ihm bis jetzt bekannt war oder als ihm in diesem Brief übermittelt wurde. Und so musste Paulus sich hinsetzen und einen weiteren Brief an sie schreiben, der uns nun in unseren Bibeln als der erste Korintherbrief bekannt ist. In diesem Brief adressiert er erst einmal die richtig schlimmen Probleme in Korinth, bevor er sich den Fragen der Korinther zuwendet. Nun, das ist leider oft so, wenn jemand auch mit persönlichen Problemen in die Seelsorge kommt und bestimmte Fragen hat, sind das meistens nicht die eigentlichen Probleme, sondern das ist nur die Spitze des Eisberges. Und genauso ähnlich war es bei den Korinthern. Sie stellten Paulus Fragen über Ehe und Ehelosigkeit, Götzenopferfleisch und Jungfrauen, aber merkten nicht, dass sie viel größere Schwierigkeiten hatten. Und so beginnt Paulus nun zuerst mit der Korrektur der ernsthafteren Schwierigkeiten. Wir machen jetzt hier eine kleine Chat-Tour durch den ersten Korintherbrief. Einfach, dass ihr so ein bisschen mitverfolgen könnt, wie Paulus hier argumentiert und was er ihm bereits alles geschrieben hat, bevor er hier zu diesem Kapitel 15 kommt. Er fängt an mit diesen akuten Nöten in 1. Korinther 1, Vers 10 bis 6, Vers 20. Also die ersten sechs Kapitel im Prinzip dieses Briefes. Er muss zuerst das Problem der Spaltungen oder der Parteiungen ansprechen. Diese Gemeinde gab es verschiedene Parteien und diese griechisch geprägten Korinther gingen mit christlichen Lehren um wie mit griechischen Philosophien, wo jeder seinen Favoriten unter den Philosophen auf die Fahne schreibt und schreit, ich gehöre zu Paulus oder ich gehöre zu Apollos. So gab es verschiedene Parteiungen in der Gemeinde. Und Paulus erinnert sie daran, dass solche weltlichen Denkweisen keinen Platz haben im christlichen Leben und dass er und seine Gefolgsleute, seine Apostel, nicht große Philosophen, sondern nur Diener sind, Diener Gottes. Auch lässt sich das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, nicht als von Menschen gepriesene, ausgeklügelte Philosophie verkleiden. Es ist nur das Wort vom Kreuz, sagt Paulus. Und für die Ungläubigen ist es sogar Torheit. Und deshalb erwählt Gott auch hauptsächlich, in Anführungsstrichen, unedle oder törichte Menschen in sein Reich, damit sich niemand vor Gott rühmen kann, damit ihm allein die Ehre zukommt. Seine einfache Botschaft, keine ausgeklügelte Sache, eine einfach und klar zu verstehende Botschaft. Allerdings waren die Korinther noch nicht so weit, um dies alles zu verstehen. Und deshalb muss Paulus zu ihnen wie zu Unmündigen in Christus, wie zu unreifen Leuten sprechen, sagt er im Kapitel 3. Sie waren töricht, sie waren streitsüchtig, sie waren aufgeblasen und auch unmoralisch. denn es geschah eine Unzucht unter ihnen, über die sich sogar die Heiden ekelten, also die Kultur um sie herum. Und sie zehrten einander vor weltliche Gerichte, weil sie nicht fähig waren, miteinander auszukommen. Das ist sehr tragisch. Ja, Christen können manchmal schon sehr tief fallen. Aber auch die Fragen, die sie ihm in ihrem Brief stellten, trieben Paulus nur noch mehr die Sorgenfalten auf die Stirn. Auch da sieht man, in welch bedauerlichem Zustand diese Gemeinde war. Er musste sie über die Grundlagen der Ehe belehren, Kapitel 7. Sie verstanden ihre Freiheiten nicht richtig und vor allem nicht, wie sie damit umzugehen hatten, in Kapitel 8. Auch veranstalteten sie bei ihren Zusammenkünften ein Chaos beim Mahl des Herrn, in Kapitel 11, sowie auch im Umgang mit ihren geistlichen Gaben in den Kapiteln 12 bis 14. Paulus' Ziel mit diesem Schreiben war es, die Gemeinde wieder auf den richtigen Kurs zurückzubringen. Sie sollte, gemäß den Worten des Paulus, den alten Sauerteig der Sünde wegschaffen und ein neuer Teig sein und ungesäuert in Lauterkeit und Wahrheit, sagt er in Kapitel 5. Die Christen in Korinth sollten den Bösen aus ihrer Mitte wegtun. Dieser Mann, der so eine schreckliche Unzucht trieb und Gott verherrlichen in ihrem Leib, sagt er. Und schließlich sollten sie wirklich alles zur Ehre Gottes tun, Kapitel 10. Sie waren eine rückfällig gewordene, eine zurückgefallene Gemeinde, die wieder zu Wachsamkeit, Standhaftigkeit im Glauben, mannhaftem Mut und Stärke sowie aufopfernder Liebe zurückfinden musste. Das sehen wir ganz am Schluss in Kapitel 16, Vers 13, das ist die letzte Mahnung hier. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Das ist die Ermahnung, die er ihnen gibt. Doch gab es auch solche unter ihnen, von denen Paulus nicht überzeugt war, dass sie wirklich dazugehörten, dass sie wirklich Errettete wären. Die Gemeinde war ein Corpus permixtum, ein gemischter Leib von Heiligen und Sündern, wie der Kirchenvater Augustinus einst sagte. Und Paulus warnte deshalb zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 11 vor denen, die sich nur Brüder nennen lassen, aber dabei Unzüchtige, Habsüchtige, Lästerer oder Trunkenbolde sind. Er warnte sie ernstlich, sich nicht zu irren. Und zwar darin, dass Götzendiener, Ehebrecher oder auch Homosexuelle und Perverse das Reich Gottes nicht erben würden in Kapitel 6. Solche Menschen, die einfach ungehorsam und in Sünde unbekümmert weiterleben und sich Christen nennen dabei, kommen nicht in den Himmel, auch wenn sie sich noch so zu Christus bekennen und in die Gemeinde kommen. Allein dadurch, dass wir in die Gemeinde kommen, werden wir nicht zu Christen, das ist uns bekannt. Sie sind keine echten Christen. Auch warnt Paulus die Korinther, indem er ihnen das warnende Beispiel Israels in der Wüste vor Augen malt, in Kapitel 10. Wie alle unter der Wolke und durchs Meer hindurchgegangen waren von den Israeliten, sie haben alle dieselben Wunder erlebt, dieselbe geistliche Speisen, geistlichen Trank gehabt. Sie wurden belehrt, ihnen wurden Wunder gezeigt, sie wurden auf wundersame Weise versorgt. Aber was heißt es in Kapitel 10, Vers 5? Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Das ist eine Warnung, eine deutliche Warnung vor Mitläufertum. Weil diese Mitläufer damals in Israel waren auch Götzendiener, gemäß 10 Vers 7, Unzüchtige, gemäß 10 Vers 8, oder Lästerer, sehen wir in 10 Vers 10, indem sie gegen Gott murrten. Und auch im 2. Korintherbrief, den Paulus schrieb, können wir kurz aufschlagen, 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5, fordert er die Korinther auch nochmal auf, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Und weil das so war, gab es natürlich auch Schwierigkeiten im Verständnis der Grundlagen des christlichen Glaubens. Nicht nur im Bereich der praktischen Theologie, wie wir das so schön nennen, im Verhalten, im Lebenswandel, was einen großen Teil des Briefes einnimmt, sondern auch in Verständnis und Lehrfragen. Und aufgrund von griechischen Einflüssen betraf das auch die Auferstehung Jesu und die damit verbundene Auferstehung der Toten. Und deshalb musste Paulus, nachdem er das charismatische Chaos mit den Geistesgaben geordnet hatte, in Kapitel 12 bis 14, zu einer doktrinalen, zu einer lehrmäßigen Frage zurückkehren. Die Frage nach der Auferstehung Jesu. In Kapitel 15, die Verse 1 bis 11, diese Verse hat Dieter letztes Jahr ausgelegt, legte zunächst einmal die Grundlage, indem er die Tatsache der Auferstehung nochmal klar herausstellt. Er gibt sozusagen einen Rückblick auf die eindeutigen und unmissverständlichen Beweise der Auferstehung. Und dass sie ein nicht wegzudenkendes Element der christlichen Erlösungsbotschaft sind. Nochmal, dass sie ein nicht wegzudenkendes Element der christlichen Erlösungsbotschaft sind. Er sagt in Kapitel 15, Vers 1, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Die Wahrheit der Auferstehung ist ein wichtiges Element der guten Nachricht, die sie, die Korinther, nun behaupteten zu glauben. Paulus sagt deutlich, dass es eine Botschaft ist, durch die sie gerettet werden, wenn sie an dem Wort festhalten, das er ihm verkündigt hat, in Vers 2 in Kapitel 15. Und das Festhalten ist hier nicht eine Bedingung zur Rettung, sondern der Indikator, der Beweis dafür, dass sie tatsächlich errettet sind. Die Erwählung, Vorherbestimmung, Rettung und Verherrlichung sind Dinge, die ein Mensch weder beeinflussen noch verändern kann. Das sehen wir in Epheser 1 oder auch in Römer 8, Vers 30. Es kann aber sein, dass jemand tatsächlich nie gläubig war, sondern nur ein Bekenntnis ablegt und deshalb dauerhaft abfällt, wie das im 1. Johannes 2, Vers 19 beschrieben wird. Und deshalb fügt Paulus noch in Vers 2 am Ende hinzu, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Das ist das, was er damit meint. Es sei denn, ihr wäret nicht echt. Dann ist es kein Wunder, dass ihr das nicht glauben könnt. Aber ihr erinnert euch daran, dass als ich euch das Evangelium verkündigt habe, auch von der Auferstehung der Toten die Rede war. Insbesondere von der Auferstehung Jesu Christi. Es ist in den alttestamentlichen Schriften überliefert und genauso habe ich euch das gelehrt. Sehen wir in 15, Vers 4. Es gab viele Augenzeugen, sehen wir in Versen 5 bis 7. Und ich selber bin auch einer davon in den Versen 8 bis 10. Und meine Botschaft stimmt mit derer der anderen Apostel überein. Ihr wisst das alles, sagt Paulus zu den Korinthern. Ihr wisst das. Und nun kommt der Apostel zu seinem nächsten Punkt, nämlich in Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, seht ihr, setzt das voraus. Wenn das doch ein Teil der rettenden Botschaft ist, wenn diese Tatsache unbestreitbar, unverzichtbar und unentbehrlich ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wieso sagen denn einige von euch, die Toten werden ja nicht auferstehen? Wie kommt ihr auf so eine Idee? Wieso? Und das ist eine gute Frage für uns heute. Und die hat auch mit dem kulturellen und philosophischen Hintergrund der Griechen zu tun. Die damalige griechische Welt wurde von einer Philosophie beherrscht, die man allgemein als Dualismus bezeichnet. Ihr könnt es gleich wieder vergessen, aber wichtig ist der Inhalt. Was ist dieser Dualismus? Die generelle Behauptung oder These war, alles Physische, alles Materielle, alles Feste ist an und für sich böse. Und nur das Geistliche, das Übernatürliche, das Immaterielle oder Metaphysische, das ist gut. Der Geist ist gut, die Materie ist böse. Das waren so die Grundzüge. Das stoffliche Universum war für die griechischen Philosophen ein Gefängnis. Und das Ziel der Erlösung war, jeglicher physischer Realität zu entfliehen. Der Körper war für sie ein Gefängnis, aus dem die Seele eines Tages ausbrechen wollte. Die Seele oder der Geist war ihrer Ansicht nach der Teil des Menschen, der ewig existiert, aber nicht der Körper. Aufgrund dieser Prägung war die körperliche Auferstehung für das griechische Denken ein Anstoß. Es erschien ihnen einfach unverständlich. und absurd, dass Materie ewig existieren sollte oder konnte. Und diese Verachtung der Griechen gegenüber dieser Idee finden wir auch an anderen Stellen der Bibel im Neuen Testament, zum Beispiel in Apostelgeschichte 17, wo Paulus in Athen verkündigte, und Athen ist nun mal wirklich eines der Zentren der Philosophie gewesen. Sie hörten ihm so lange zu, bis er auf die Auferstehung der Toten zu sprechen kam. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 17, Vers 32, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Das war einfach absurd. Das kann nicht sein, Paulus. Diese Prägung führte unter den ohnehin schon verweltlichten Korinthern, die schon so viel griechische Philosophie und kulturellen Geist aufgesogen hatten, natürlich zu Zweifel an der Auferstehung. Die Frage ist also, wie kann es sein, dass ihr die Auferstehung verleugnet? Und hier geht es im Zusammenhang um die zentrale Frage, Tote auferstehen nicht. Das gibt es einfach nicht. Materie zerfällt und ist weg. Wie soll das gehen? Der ganze Staub, wenn jemand verbrennt oder wenn jemand sonst, wie soll das dann wieder zusammenkommen alles? Offenbar stellten sich die Korinther solche Fragen, wie man auch zum Beispiel in Vers 35 desselben Kapitels sehen kann, geht Paulus auch darauf ein. Er sagt, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Paulus bezeichnet sie als Gedankenlose. Gedankenlos. Ihr denkt nicht genügend darüber nach. Es gibt himmlische und irdische Körper, sagt Paulus. Das ist auch was ganz anderes. Und wir werden verwandelt werden, sagt er ihnen schließlich in Vers 51. Er muss ihnen diese Grundlagen erklären oder wieder erklären. Wahrscheinlich hat er es schon getan. All das verstanden sie nicht und blieben stattdessen in ihren alten, gewohnten Philosophien und Denkweisen stecken. Die Faktoren, die also zu dieser Frage geführt haben, und deshalb habe ich jetzt diese ganze Chat-Tour eigentlich so ein bisschen gemacht, sind mehrere Faktoren, die hier zusammenkommen. Einerseits Mitläufertum, also nominelle Christen, Ungläubige, die sich als Christen ausgaben und in der Gemeinde waren, sie somit negativ beeinflussten. Zum anderen aber auch Unreife von den wahren Christen, was immer auch mangelndes geistliches Urteilsvermögen beinhaltet. Und drittens, der Einfluss der griechischen Philosophie, des Dualismus, der Kultur und der Ideologien, die sich in ihrer Gesellschaft aufhielten oder die sie in ihrer Gesellschaft umgaben. All das führte womöglich zu dieser irrigen Situation, ich muss es so bezeichnen, das war wirklich irrig, dass bekennende Christen die Auferstehung der Toten für unmöglich hielten. Wohlverstanden. Nicht unbedingt die Auferstehung Jesu Christi, die schienen sie zu glauben. Können wir anhand des Textes schlussfolgern. Sonst wären sie keine Christen. Aber die körperliche Auferstehung der Toten allgemein, damit kamen sie nicht klar. Das macht die ganze Sache noch widersprüchlicher. Und deshalb liefert Paulus nun in diesem Abschnitt 6 Konsequenzen, die sich daraus ergeben. 6 Konsequenzen, wenn jemand die körperliche Auferstehung leugnet. Wenn jemand sagt, das gibt es nicht. Auch in Christus meinetwegen auferstanden ist, aber wir nicht. Die Menschen, das... Ach. Es sind, und das ist Thema heute, 6 verheerende Konsequenzen der Verleugnung einer körperlichen Auferstehung. Nochmal, 6 verheerende Konsequenzen der Verleugnung einer körperlichen Auferstehung. Ganz bewusst verheerend. Verheerend für die Botschaft des Evangeliums. Wenn wir also nochmal zurückgehen zu Vers 12, im Kapitel 15 des Korintherbriefes. Und das Betrachten heißt es hier, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und wie wir gesehen haben, ist das ein entscheidendes Element, das geglaubt werden muss, um gerettet zu sein. Können wir anhand von Versen 1 bis 4 schlussfolgern. Wenn diese Tatsache also unbestreitbar, unverzichtbar und unentbehrlich ist, wie kommen da einige unter euch zu der Behauptung, sagt die Menge-Übersetzung hier, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wie kommt ihr auf eine solche Idee? Wie ist das möglich? Habt ihr euch schon mal konsequent überlegt, das ist ganz wichtig, habt ihr euch schon mal konsequent überlegt und durchdacht, was das für Konsequenzen hat, sagt Paulus den Korinthern. Er fordert sie auf, ihre eigene Überzeugung konsequent durchzudenken. Das machen nämlich die meisten nicht. Und das macht Paulus hier. Er sagt, denkt das mal ganz bis zum Ende durch. Und da werdet ihr sehen, was das für ein Widerspruch ist, was ihr da sagt. Und hier sind sie, die 6 verheerenden Konsequenzen der Verleugnung einer körperlichen Auferstehung. Wenn Tote nicht auferstehen, dann, erstens, wäre Christus nicht auferstanden. Vers 13 und Vers 16. Vers 13 heißt es, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Das Problem ist, ihr lieben Korinther, das, was ihr wollt, das geht nicht. Wie meine ich das? Nun, ihr könnt nicht sozusagen das Beste aus zwei Welten haben, nämlich aus Philosophie und Christentum. Das geht nicht. Einerseits die Auferstehung Christi bekennen, auf der anderen Seite die Auferstehung der Toten leugnen. Und darauf baut auch seine weitere Argumentation auf. Und deshalb erwähnt er diese Tatsache in Vers 16 gleich nochmal. Vers 16, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Das gehört beides untrennbar zusammen. Die Auferstehung der Toten und auch die Auferstehung Jesu Christi. Nun, sagten sich vielleicht einige der hellenisierten Korinther, der beeinflussten, von der griechischen Philosophie beeinflussten Korinther, und vielleicht sagen das heute einige unter uns auch. Christus ist ja auch eine Ausnahme, oder? Er ist ja nicht nur ein Mensch. Er ist ja halb Mensch und halb Gott, oder? Sicher? Oder etwas später in der Kirchengeschichte hat man auch andere Vorschläge gemacht. 2 Drittel Mensch und 1 Drittel Gott. Menschliche Seele und Körper, aber göttlicher Geist. Wie das Apollinarius behauptet hat. Oder doch lieber wie die Nestorianer, die einen schizophrenen Christus glaubten, 2 Personen, ein Mensch und ein Gott, so wie ein siamesischer Zwilling, zusammengebaut. Oder vielleicht noch Eutyches, der an einen Tropfen Menschlichkeit in einem göttlichen Ozean glaubte. Nein, das sei ferne, würde Paulus sagen. Und nun passt bitte gut auf. Christus ist 100% Mensch. Genau. Wir hören richtig. Christus ist 100% Mensch, voll und ganz Mensch und 100% Gott. Oder wie es das chalcedonische Glaubensbekenntnis ausdrückt, die beiden Naturen, die göttliche und die menschliche, sind unvermischt, unveränderlich und ungetrennt. Er ist der Gott-Mensch. Er ist die einzige Person, die je 200% von etwas war. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Und weil er 100% Mensch ist, ist seine Auferstehung, seine körperliche Auferstehung, die Auferstehung eines echten Menschen. Und wir lesen das in den Evangelien. Und ihr könnt das alles nachlesen. Er wurde von einem Menschen geboren. Er wuchs und entwickelte sich, wie es bei Menschen üblich ist. Er lernte zum Beispiel. Er hatte einen menschlichen Stammbaum, eine menschliche Erscheinung oder Gestalt. Er machte menschliche Erfahrung, hatte einen menschlichen Willen und nannte sich bevorzugt Menschensohn. Und auch nach seiner Auferstehung hatte er immer noch einen Körper. In Lukas Kapitel 24, Vers 39 sagt er, seht an meinen Händen und an meinen Füßen, das ist nach seiner Auferstehung, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Und weil sie schließlich vor Freude immer noch nicht so ganz checkten, was eigentlich läuft, aß er dann noch ein Stück Fisch vor ihren Augen. Wenn das kein echter Mensch ist. Aber eben, es gibt ja noch Lazarus, der aus dem Grab auferstanden ist, in Johannes Kapitel 11, und er war auch ein echter Mensch und er kam auch körperlich zurück. Und Jesus sagte in Bezug auf ihn in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist doch sehr deutlich. Auch die Apostel verkündigten ihn als echten Menschen, der gestorben, begraben und auferstanden war. Apostelgeschichte 2 können wir das nachlesen. Die Auferstehung Christi ist eng an unsere, an die Auferstehung der Gläubigen gebunden. In Römer Kapitel 6, Vers 5 lesen wir, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wenn also tote Menschen nicht auferstehen, dann ist Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube ein Haufen wertloser Träume. Eine leere Hoffnung, eine Lächerlichkeit, ein schlechter Scherz oder einfach ein Witz. Hunderte, ja, Tausende von Menschen würden dann irregeführt sein. Theologische Kontroversen umsonst diskutiert, Konzilien gehalten und über Dinge tagelang zu diskutieren um nichts. Menschen wurden zu Märtyrern umsonst. Der christliche Glaube wäre eine einzige Lüge. Und genau das zeigt Paulus nun noch im weiteren Verlauf dieses Abschnitts auf. Wenn Tote nicht auferstehen, dann wäre erstens Christus nicht auferstanden. Zweitens wäre unsere Verkündigung vergeblich. Vers 14 am Anfang. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Paulus baut nun ein Argument auf das andere auf. Wenn Tote nicht auferstehen, dann ist Christus nicht auferstanden. Wenn Christus aber nicht auferstanden ist, was ja ein unverzichtbares Element der Evangeliumsverkündigung ist, dann ist unsere Verkündigung auch vergeblich, inhaltslos oder einfach wörtlich hier im Griechischen steht, leer. Ist nichts drin. Ohne jeglichen geistlichen Inhalt. Es macht keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, das Evangelium weiterhin zu verkündigen, wenn Tote nicht auferstehen. Sind wir alle einfach weg irgendwann mal. Das Evangelium ohne Hoffnung auf eine Auferstehung zum ewigen Leben ist eine Farce, es ist ein Hohn, es ist ein schlechter Scherz. Wie wir gesehen haben, ist die Auferstehung ein wesentlicher Bestandteil der Verkündigung und der Evangelisation der Apostel gewesen. Die haben das betont. Wie sieht das bei uns heute aus? Wie oft verkündigen wir nur den Tod und die Sündenvergebung, vergessen aber den wichtigsten Teil, den Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Ruft Paulus in 1. Korinther 15, 55 aus. Wie oft sagen wir den Menschen, dass Christus gestorben ist, begraben worden ist, aber dann auch auferstanden ist nach den Schriften? Das ist ein wesentlicher Teil und sollte ein wesentlicher Teil unserer Verkündigung sein, wenn wir evangelisieren, wenn wir Menschen das Evangelium bringen. Christus ist auferstanden. Amen. Seine Auferstehung ist unser Sieg. Wenn es die nicht gibt, dann steht es schlimm um uns. Und das führt uns zum dritten Punkt heute. Wenn Tote nicht auferstehen, dann ist Christus nicht auferstanden. Unsere Verkündigung ist auch sinnlos. Und drittens wäre unser Glaube vergeblich. Das ist die zweite Hälfte oder das Ende von Vers 14. Da heißt es, und vergeblich auch euer Glaube. Ganz simpel. Wenn die Botschaft inhaltslos ist und bedeutungslos, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, daran zu glauben. Das ist logisch. Das grundlegende Fundament des christlichen Glaubens baut auf die Verifizierung von Christus als Gottes Sohn durch seine Auferstehung. Damit hat er bewiesen, wer er ist. In Römer Kapitel 1, Vers 4 heißt es, dass Christi Identität erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit. Wodurch? Was ist der Beweis da? In Vers 4, durch die Auferstehung von den Toten. Das ist der Beweis. Er blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden. Alle, die jemals vorausschauend, also im Alten Testament oder jetzt wie heute, rückblickend an Christus geglaubt haben, hätten umsonst geglaubt. Die Galerie der Glaubenshelden in Hebräer 11 würde zu einer Galerie der Narren und Toren. Eine Reihe von Narren, die Spott und Geißelung ertragen haben, Ketten und Gefängnis. die wie Stephanus gesteinigt wurden, Apostelgeschichte 7, oder wie wahrscheinlich Jesaja und der König Manasse zersägt, oder wie der Prophet Uria in Jeremia 26 durch Schwert getötet, gekreuzigt, auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder ausgehungert wurden, um ihres Glaubens willen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen, die es nicht gibt. Was für Narren. Weil Gott es nicht geschafft hat, seinen Sohn aus dem Grab zu holen? Wie Paulus einst sagte in Apostelgeschichte 26, Vers 8, warum wird es bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Und deshalb gäbe es dann auch keine Auferstehung der Toten. Noah wäre der größte Narr gewesen, der 120 Jahre an einem Schiff baut für einen Gott, der ihn nicht vor dem Tod retten kann. Und ich muss ja wohl nicht Hiob erwähnen, der sagte, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. In Hiob 19, Vers 25. Und was ist mit Luther und Calvin oder anderen Glaubenshelden? Ich stehe hier und kann nicht anders für einen Gott, der mich nicht retten kann. Vor dem Tod. Eine Reihe Narren. Während sie, wie wir alle heute auch. Aber es geht noch weiter. Wenn Tote nicht auferstehen, dann wäre Christus nicht auferstanden. Unsere Verkündigung wäre inhaltslos und auch unser Glaube. Und deshalb, viertens, wären alle Verkündiger des Evangeliums Lügner. Alle Verkündiger des Evangeliums wären Lügner. Vers 15. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat. Während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Nun nicht nur die Botschaft und unser Glaube, sondern auch die Integrität derer, die sie von Anfang an verkündigt haben, müsste in Frage gestellt werden. Stellt euch das mal vor, die Autoren der Heiligen Schrift, die uns das verkündigen, was wörtlich von Anfang an war, wie das Johannes in 1. Johannes 1,1 betont, wären nicht nur Menschen, die es gut meinten, aber sich getäuscht haben, weil sie sich die Vorstellung erfunden haben, Christus sei auferstanden, weil sie sich das so gewünscht haben, wie das vielleicht einige liberalen Theologen behaupten. Nein, sie wären keine gutmeinenden Menschen, sie wären gänzliche Lügner, sie wären Betrüger. Es gibt hier kein Zwischending. Sie wären Pseudo-Märtyrer, heißt es hier im Griechischen. Ein Märtyrer ist griechisch ein Zeuge, also ein Pseudo, ein vorgetäuschter Zeuge. Das Wort erfunden hier in unserem Text oder befunden, sagt die Elberfelder, kommt aus dem forensischen Sprachgebrauch. Es erinnert also an die Situation in einem Gerichtssaal. Sie wären falsche Zeugen in Gottes Sache, wie die Mengeübersetzung sagt. Oder die englische ESV-Übersetzung sagt, misrepresenting, also missrepräsentieren das Zeugnis über Gott. Sie stellen es falsch dar, ungenau und verdrehen es. Und zwar bewusst. Das ist keine wohlmeinende Sache hier. Das wäre absoluter bewusster Betrug. Warum? Nun, so deutlich, wie Sie alle über die Auferstehung reden und lehren, das kann man nicht unbewusst oder wohlmeinend machen. Das geht einfach nicht. So deutlich. Das wäre geplanter, bewusster Betrug, ganz bewusste Irreführung. Das wäre einfach unfassbar. Wie viele Menschen dafür gestorben sind. Wie viele Menschen dafür Kopf und Kragen riskiert haben. Unfassbar. Lasst uns einige dieser Zeugen hören. Der erste Zeuge, Johannes. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. In 1. Johannes 1,1. Und in Johannes Kapitel 20, im Johannesevangelium, das haben wir vorhin gelesen, finden wir seinen ausführlichen Bericht über die Auferstehung Jesu. Er war dabei. Er hat alles gesehen. Er hat alles angeschaut. Er hat alles betastet, sagt er. Es war zum Anfassen da, Jesus. Ich konnte ihm die Hand geben. Er schreibt aber auch deutlich in 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ganz klare Auferstehungshoffnung. Petrus, nächster Zeuge. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Und dann fährt er fort zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Vers 4. An dieser Auferstehung werden wir Anteil bekommen, ganz deutlich. Paulus, bezeugt vor dem Hohen Rat in Jerusalem, wollen ist in Apostelgeschichte 23, Vers 6, ganz kurz und bündig, wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. All diese wären Lügner, denn sie würden von Dingen bezeugen, die sie angeblich gesehen, betastet, erfahren, geschaut haben und es wäre alles nicht wahr gewesen. Und letztendlich, wiederum müssen wir da konsequent durchdenken, wäre sogar Jesus selbst ein Lügner. Es gibt auch da keinen Zwischengrund. Entweder ist er der Sohn Gottes oder er ist der größte Lügner aller Zeiten. Es gibt nichts dazwischen. Ich kann nicht sagen, er war ein guter Mensch oder ein guter Mann. Nein, er war ein Lügner, wenn er nicht glaubt, dass er auferstanden ist. Lukas Kapitel 18, Vers 31. Er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, wie durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und achtet euch mal darauf in dieser Stelle hier in Lukas 18, Jesus sagte, alles müsse erfüllt werden, was die Propheten vorausgesagt hätten. Auch die sagten nämlich seine Auferstehung voraus. Auch die wären Lügner. In Apostelgeschichte 2 heißt es von David, der prophetisch in Psalm 16 über den Messias gesprochen hatte, gemäß Vers 31 in Apostelgeschichte 2, sprach er vorausschauend von der Auferstehung des Christus, als er schrieb, darum freute sich mein Herz und meine Zunge verlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Und du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Also auch die alttestamentlichen Propheten wären Lügner. Und es gibt noch mehrere Stellen im Alten Testament, die auch über die Auferstehung sprechen. Das heißt, die Bibel wäre nicht irrtumslos und all ihre Zeugnisse nicht mehr vertrauenswert. Wenn die Auferstehung eine Lüge ist, welche anderen Lehren der Bibel, der Schrift, sind dann auch Lügen? Ihr seht, wir können keine Abstriche machen von der biblischen Botschaft. Das geht nicht. Ihr könnt nicht nur 90% der Bibel glauben. Geht nicht. Die Bibel, das Evangelium, die Rettung ist eine Alles-oder-Nichts-Botschaft. Eine Alles-oder-Nichts-Botschaft. Wie meine ich das? Nun, entweder glaubst du alles, jedes Wort der Bibel ist inspiriert, irrtumslos, fehlerlos, oder du entfernst dich so schnell wie möglich wieder davon. Renn so weit weg von ihr, wie du kannst, um so wenig wie möglich zu wissen, damit du dir nicht noch mehr Schuld für den Tag des Gerichts anhäufst. Wie das Römer 2, Vers 5 sagt. Aber, was viel besser ist, was viel schöner ist, und was ich mir auch von Herzen wünsche, ordne dich hier als der einzigen autoritativen Quelle der Wahrheit völlig unter. Glaube an die Schöpfung in 6 irdischen 24 Stunden Tage, an Adam und Eva und den Sündenfall. Glaube an Noah und die Arche und die weltweite Sintflut, an die Teilung des Schilfmeeres und die 10 Plagen zur Zeit Mose. An die Tatsache, dass Sonne und Mond einen Tag stillstanden in den Tagen Josuas. An das Feuer, das vom Himmel kam bei Elia, als er die Baalspropheten herausforderte. An Jona, der 3 Tage im Bauch des Fisches war. An die Jungfrauengeburt, an Jesu Heilungen daran, dass er auf dem Wasser laufen konnte. Und eben auch daran, dass er gestorben, begraben und auferstanden ist. Und dass darum auch die Toten auferstehen werden. All diese Tatsachen sind feste Bestandteile des Evangeliums, dieser guten Nachricht, die zu uns kommt, in diesem Buch. Wie kommt das? Kann man nicht einfach nur irgendwie an Jesus glauben? Irgendwie? Der allmächtige, ewige und absolut heilige Gott, der Himmel und Erde schuf, eine Sintflut brachte, das Meer teilte, Sonne und Mond stillstehen ließ, Feuer vom Himmel regnen ließ, sollte diesem mächtigen Gott etwa zu schwer sein, seinen Sohn aus dem Grab zu holen? Sollte es ihm etwa zu schwer sein, Tote auferstehen zu lassen, wenn er das alles gemacht hat? Auf keinen Fall. Glaube alles oder nichts. Und wenn du alles von Herzen glaubst, was die Bibel sagt, dann ist es kein Problem, auch an eine auferstehende Tod zu glauben. Wir haben einen allmächtigen Gott. Und wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist die ganze Bibel wertlos. Alle Verkündiger, Apostel und Propheten, Lügner. Und Gott, ein unfähiger Gott. Und deshalb betont Paulus hier, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wir wären falsche Zeugen. Wir hätten das alle bezeugt, während wir uns voll bewusst gewesen wären, dass es nicht wahr ist. Das müssen wir uns gut überlegen. Wenn also Tote nicht auferstehen, dann wäre Christus nicht auferstanden, unsere Verkündigung wäre inhaltslos und auch unser Glaube und auch alle Verkündiger des Evangeliums wären Lügner. Und fünftens, wäre niemand erlöst. Vers 17 und 18. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Die Tatsache der Auferstehung ist eng mit unserer persönlichen Erlösung verknüpft. Das eine geht ohne das andere nicht. Paulus schreibt in Römer Kapitel 4, Vers 25, ihn, und das ist hier im Zusammenhang Christus, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Die Auferstehung ist der Beweis, dass Gott das Opfer für unsere Sünde durch Christus angenommen hat. In Römer 6, Vers 4 schreibt Paulus, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Auferstehungskraft Jesu wirkt auch unsere Heiligung und der Wandel in einem neuen Leben, sagt Paulus. Unser altes Ich ist gestorben und ein neues Ich ist in uns auferstanden. Wir sind bereits neue Kreaturen, sagt 2. Korinther 5, Vers 17. Und in der Zukunft wird dann auch noch unser Äußeres verwandelt werden, sodass auch unser Körper schließlich auferstehen wird. 1. Johannes 3, Vers 2 und auch im 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53 sehen wir diese Verwandlung. Wenn aber Tote nicht auferstehen und auch Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube an eine solche Erlösung nichtig oder wertlos. Das haben wir schon gesehen, das sagt Paulus hier nochmal. Unser Glaube wäre nichtig, wertlos. Haben wir schon in Vers 14 gesehen. Aber wir wären immer noch in unseren Sünden, sagt er. Das heißt, unter der Macht der Sünde, das heißt nicht erlöst, nicht errettet. Wie Jesus in Johannes 8, 21 sagte, ihr werdet in eurer Sünde sterben. Jeder ungläubige Mensch, jeder Mensch, der nicht an Christus glaubt, ist ein Sklave der Sünde. Er bricht das Gesetz Gottes gewohnheitsmäßig. Und er kann auch nichts anderes tun, als zu sündigen. Erst wenn Gott ihm den Glauben, die Wiedergeburt und die Buße schenkt, gemäß Epheser 2 und Apostelgeschichte 11, dann ist er nicht mehr in seinen Sünden. Er ist dann frei von der Macht der Sünde. Das heißt nicht, dass er nicht mehr sündigt, aber er ist frei von dieser Sklaverei, von diesem Druck, Böses zu tun, sondern er hat durch Christus die Erlösung und kann Gutes tun. Und er lebt für Gott im Gehorsam gegenüber seinen Geboten, gemäß 1. Johannes 2, Vers 3. Und deshalb wären auch, nicht nur wir, die wir leben in unseren Sünden und völlig, sondern die in Christus Entschlafenen verloren. Die Entschlafenen ist ein typischer Euphemismus, also eine Beschönigung für die Gestorbenen, die toten Gläubigen. Das ist es, was in Christus bedeutet. In Christus bedeutet, gläubig zu sein. Und diese Christen, diese Geschwister, die gestorben sind, die wären auch verloren. Die wären nach ihrem Tod ins Gericht gekommen und würden zusammen mit uns allen in der ewigen Verdammnis, in der ewigen Hölle brennen, wie das Offenbarung 20, Vers 15 sagt. Wir wären nicht besser dran als alle, die nicht an Christus glauben. Wir würden alle in demselben Boot sitzen. Das ist das, was er hier sagt, Paulus. Wir wären genauso ohne Hoffnung, ohne Zukunft, nein, noch schlimmer. Wir hätten uns ein Leben lang abgemüht, Christus zu folgen, gehorsam zu sein, sich zu enthalten. Wofür? Nur um am Ende doch da zu landen, wo auch alle anderen landen. In der Hölle, in der ewigen Verdammnis. Wenn also Tote nicht auferstehen, dann wäre Christus nicht auferstanden. Dann wäre unsere Verkündigung inhaltslos, so wie auch unser Glaube. Alle Verkündiger des Evangeliums wären Lügner. Niemand, weder diejenigen, die gestorben sind, noch diejenigen, die noch leben, wären erlöst. Und schließlich sechstens wären wir alle bedauernswert. Vers 19. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Wie gesagt, wir würden nicht nur in einem Boot sitzen mit denen, die nicht an Christus glauben, mit den Ungläubigen. Nein, wir wären viel schlimmer dran. Der Satz hier im Griechischen ist sehr interessant und man müsste ihn etwa so wiedergeben. Wenn in diesem Leben die in Christus Hoffenden wir sind, nur ausschließlich. Oder die Menge sagt, wenn wir weiter nicht sind als solche, die in diesem Leben ihre Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Es geht also mehr als nur um die bloße Beschränkung auf dieses irdische Leben. Ja, die Schlachterübersetzung ist hier etwas irreführend. Hier heißt es, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, es ist nicht allein in diesem Leben, es ist nicht auf dieses Leben beschränkt, sondern es heißt hier nur und alleine auf Christus, auf den hoffen wir in unserem Leben. Hoffen darf hier nicht missverstanden werden. Im Griechischen ist das im Sinne einer festen Erwartung, eine feste Zuversicht, auf etwas zählen, sich darauf verlassen. Also keine vage Hoffnung hier, ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt oder so. Es ist eine feste Zuversicht, eine Gewissheit. Und Paulus porträtiert einen Menschen, der seine Hoffnung nur in Christus alleine gesetzt hat und nichts anderes. Und wer ist das? Das sind wir. Das sind wir alle. Alle, die Christus nachfolgen. Unsere einzige Hoffnung ist Christus. Nichts sonst und niemand sonst. Amen. Genau. Das ist die absolute Basis des christlichen Lebens. Solus Christus, wie die Reformatoren sagten, Christus allein. In welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, gemäß Kolosser 2, Vers 3, oder denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Kolosser 2, Vers 9, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, 1. Korinther 1, Vers 30. Unsere ganze Hoffnung, unsere ganze Freude, unsere ganze Zuversicht fußt auf der Tatsache, dass Christus für uns gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel fuhr und von da wiederkommen wird. Die Toten werden auferstehen, wir, wenn wir noch leben, werden verwandelt und mit ihnen zusammen entrückt und wir werden für immer bei ihm sein. Das ist die christliche Hoffnung. Was schreibt Paulus den Thessalonischern in 1. Thessalonicher 4, Vers 15, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Hier sind wir die Entschlafenen, die Gestorbenen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Freude. Und achtet euch, was Paulus dann in Vers 18 sagt. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Tröstet einander. Tröstet euch ermutigt euch untereinander mit dieser Tatsache. Wenn es aber keine Auferstehung gibt, dann verwandelt sich die Hoffnung in Verzweiflung, die Freude in Leid und der Trost in Schmerz. Dann ist es vorbei und alles war umsonst. Und deshalb schreibt Paulus am Ende von Vers 19 hier im 1. Korinther 15, zurück nun zu unserem Text, wären wir, die Christen, wir Christen, die elendesten unter allen Menschen. Wir wären die beklagenswertesten, sagt die Mengeübersetzung, oder die miserabelsten, sagt die King James, aller Menschen. Oder wie John MacArthur treffend sagt, Zitat, ein Christ hat keinen Retter außer Christus, keinen Erlöser außer Christus und keinen anderen Herrn außer Christus. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist er tot. Und unser christliches Leben wäre ohne Leben. Wir hätten nichts, womit wir unseren Glauben, unser Bibelstudium, unsere Predigten, unser Zeugnis geben, unseren Dienst für ihn, unsere Anbetung, unsere Hoffnung in diesem und für das nächste Leben rechtfertigen könnten. Wir würden nichts anderes verdienen als das Mitleid, welches man Narren entgegenbringt. Zitat Ende. Wie gesagt, wir wären ein Haufen Narren. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn Tote nicht auferstehen, dann wird uns Christus weder in diesem Leben noch im nächsten Leben helfen können. Es gäbe dann wahrhaftig niemand Bedauernswerteren, nichts Tragischeres oder auch nichts, was lächerlicher wäre als wir Christen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Christus ist auferstanden. Amen? Amen. Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist auferstanden. Und deshalb gibt es auch Hoffnung für uns. Seine Auferstehung ist der Beweis dafür, dass Tote auferstehen, dass unsere Predigt nicht vergeblich ist, das, was ich jetzt die ganze Zeit hier gemacht habe. Genauso unser Glaube. Alle waren Verkündiger des Wortes, sind keine Lügner und Schwindler. Diejenigen, die glauben, sind erlöst und auch die, die schon entschlafen sind. Und ganz wichtig, wir sind nicht bedauernswert. Nein, alle anderen sind es. Alle, die nicht an Christus glauben, ihr seid bedauernswert, ihr seid beklagenswert. Alle, die nicht so an Christus glauben, wie die Bibel es sagt, sind beklagenswert. Ihr, die ihr nicht glaubt an das Zeugnis, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat, in 1. Johannes 5, Vers 10. Ihr, die ihr sagt, die Bibel sei nicht vertrauenswürdig. Die ihr euch Atheisten oder Materialisten oder Rationalisten oder sonst irgendwelche Isten nennt. Ihr seid tatsächlich die elendesten aller Menschen. Und das meine ich nicht verachtend, das meine ich aus Mitleid, von Herzen. Elend, traurig. Warum? Ihr habt keine Hoffnung, ihr habt keine Zukunft, keine Freude, kein Trost, keine feste Zuversicht, wohin es nach dem Tod gehen wird. Der Tod ist endgültig. Der Tod kommt für jeden von uns. Unausweichlich. Jeder muss sterben, außer diejenigen, die entrückt werden. Und deshalb rufe ich heute auf, wenn jemand hier unter uns ist, der Christus nicht kennt. Heute, da ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, sagt der Hebräerbrief. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt noch nicht. Für uns noch nicht. Alle Menschen sind Sünder vor Gott. Jeder von uns hat seine Gesetze gebrochen, wir Christen nehmen uns da nicht aus, wir sind begnadigte Sünder. Jeder Mensch kommt auf diese Welt mit der Neigung, Böses zu tun, er ist von Natur aus ein Sünder, er bricht das Gesetz Gottes, er beleidigt die Heiligkeit Gottes und steht daher unter der Strafe. Gott wird richten. In der Hinsicht sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir sind alle verloren, wenn wir nicht jemanden haben, der uns von unserer Schuld befreit. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Meine Lieben, darüber wollen wir nachdenken an Ostern. Das ist Ostern. Nicht Hasen oder Eier oder sonst irgendwelche Dinge. Nein, Christi Tod bezahlt die Schuld für unsere Sünden. Daran haben wir am Freitag gedacht. Und seine Auferstehung ist die Garantie für unsere Rechtfertigung und zukünftiges Leben im Himmel, wenn wir an ihn glauben. Wer seine Sünden bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren, heißt es in den Sprüchen. Wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, was könnt ihr im Stillen tun? Könnt ihr zu Hause machen? Muss man nicht nach vorne kommen, in den Altar rufen? Nein. Bekennt Christus eure Sünden. Dann wird er uns in seiner Treue und Gerechtigkeit vergeben, weil er hat bezahlt am Kreuz. Er ist gestorben für die Schuld derer, die an ihn glauben werden. Diese Schuld wird uns vergeben, Gerechtigkeit wird uns angerechnet. Eine Gerechtigkeit, die wir nie erreichen können, wir Menschen. Wir können nie jedes einzelne Jota des Gesetzes halten. Und er gibt uns ein neues Leben im Gehorsam, im Frieden und in der Liebe, um dieses Leben zu beginnen. Gemäß 1. Johannes 1, Vers 9. Und Jesus spricht selbst, kommt her zu mir alle, die ihr was? Mühselig und beladen seid mit euren Sünden, mit eurer Schuld. So will ich euch erquicken. Ich gebe euch Erlösung, Erfrischung. Und wenn da dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nochmal, bitte, wenn jemand heute hier ist, der Christus nicht kennt, verstockt eure Herzen nicht, verhärtet euch nicht gegenüber diesem Angebot. Es könnte das letzte Mal gewesen sein. Seid nicht ungläubig, sondern glaubt an Christus, tut Buße, kehrt um, bevor es zu spät ist, zur Vergebung eurer Sünden, damit auch ihr eine solche Osterhoffnung habt, eine Hoffnung auf eine körperliche Auferstehung. Amen.